Ja. Überschrieben ist meine Predigt heute mit dem Titel Der Verheißene. Der Verheißene. Jetzt kommen natürlich jedem die unterschiedlichsten Gedanken in den Kopf. Ha, was könnte das denn sein? Was könnte er denn meinen? Nun, im Prinzip, wenn wir über den Glauben sprechen, vor allem über den christlichen Glauben, oder mit anderen Worten ausgedrückt, Christen glauben ja, dass das Wort Gottes, also die Bibel, die wir ja auch haben, eine Offenbarung seines Charakters ist und auch seines Planes für uns Menschen. Davon sind wir als Christen überzeugt. Doch die Bibel ist noch einiges mehr als nur eine Offenbarung von Gottes Gedanken für uns, für unsere Zukunft. Sie ist auch ein Versprechen Gottes. Gott hat uns durch sein Wort auch ein Versprechen gegeben, welches er auch einhalten wird. Und das ist das Gute. Und wir wissen ja, die Bibel ist aufgeteilt in zwei Testamente, zwei Verträge, zwei Abmachungen, könnte man auch sagen. Das Alte Testament, ich greife mal vor, ist ein Versprechen der treuen Liebe Gottes zu den Menschen. Und durch das Neue Testament wird dann dieses Versprechen, was gegeben ist, auch eingehalten. Und da sprechen wir, oder ich möchte hier von diesem Versprechen des ersten Evangeliums mal sprechen. So. Nee. Der Schalter geht wieder nicht. Ja. Mach mal eins weiter, mein Guter. Der Duden definiert das Wort Versprechen als eine ausdrückliche persönliche Erklärung, durch die man zusichert, etwas Bestimmtes zu tun. So, das gesamte Alte Testament kann also als das Versprechen Gottes zusammengefasst werden, dass er eben diese gefallene Menschheit weiter lieben wird, koste es, was es wolle. Und das Neue Testament, das lässt sich zusammenfassen als eine Einlösung dieses Versprechens durch das Leben und den Tod von Jesus Christus. Lass uns vielleicht etwas weiter ausholen bei dieser Thematik des Versprechens und des Einhaltens. Sobald Adam und Eva der Lüge Satans über den Charakter Gottes glaubten, sobald sie aufhörten, Gott zu vertrauen und in Sünde verfielen, ergriff sofort Gott die Initiative. Er ging ihnen nach und er versprach ihnen die Rettung von dem Feind. Die Rettung aus dem Dilemma. Ich möchte mit euch gemeinsam lesen, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9 bis 11. 1. Mose 3, Vers 9 bis 11. Gott, der Herr, rief nach Adam, als sie den Apfel gegessen hatten. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Und dieser kleine Text allein ist ein schönes Beispiel dafür, wie gnädig Gottes Herz ist. Natürlich wusste doch Gott genau, wo Adam und Eva waren. Als sie sich im Gebüsch versteckten, da hätte er vielleicht auch direkt hinter ihnen erscheinen können, ihnen auf die Schulter klopfen können oder vielleicht sie auch fürchterlich erschrecken können. Aber das tat er nicht. Er hätte auch mit lauten, verurteilenden Worten in den Garten hineinplatzen können. Aber das tat er nicht. Er hätte sofort ihre Existenz auslöschen können, nachdem sie gesündigt hatten. Aber auch das tat er nicht. Vielmehr warb er um sie. Er winkte sie zu sich heran, so stelle ich mir das vor, knüpfte Kontakt mit ihnen und stellte gewinnende, wenn auch prüfende Fragen. Und er tat all dies, um ihnen zu zeigen, dass er es mit ihnen nicht böse meinte. Gott war nicht böse auf sie. Da die beiden aber Satans Lüge über Gott geglaubt hatten, erwarteten sie nämlich, dass er ihnen Böses wollte. Und dann wandte sich Gott in ihrem Beisein an Satan. Und er versprach etwas, das Theologen das erste Evangelium bezeichnen. Was sagt Gott dort in 1. Mose 3, Vers 15 zur Schlange? Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das erste Evangelium. Lass uns mal vielleicht genauer diese Schlüsselaspekte der Verheißung mal achten. Einmal haben wir das Wort Feindschaft. Obwohl die Menschheit in Sünde gefallen war, würde Gott eine ablehnende Haltung gegen das Böse und eine Neigung, dem Bösen zu widerstehen, in uns Menschen hineinlegen. Er würde eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Wiederherstellung unserer ursprünglichen Unschuld in uns wecken. Und das ist diese Feindschaft, die wir spüren in uns. Jeder von uns merkt sehr, sehr schnell, wenn etwas Ungerechtes passiert um ihn herum. Jeder spürt Ungerechtigkeit, vor allem dann, wenn man unfair mit dir selbst ist, dann spürst du das sehr, sehr gut. Und dann haben wir aber noch ein weiteres Wort. Es wird gesprochen über die Nachkommen. Hier ist die Rede davon, dass Gott eben der Welt Erlösung in Form eines menschlichen Nachkommen geben möchte. Und indem die angekündigte Feindschaft in einem folgereichen Sieg über Satan eben Gestalt annimmt. Ja. Dass Jesus kommt und sagt, er wird diesen Feind vernichten können. Und wie tut er das? Er wird ihn auf den Kopf treten. Der Kopf hier. Die Bibel benutzt deutliche Worte. Er wird dir den Kopf zertreten. Dieser Nachkomme, von dem die Rede ist, wird Satan besiegen. Und dann haben wir noch ein letztes Element, das ist die Ferse. Ja, aber er wird dir in die Ferse stechen. Der Erlöser, von dem hier die Rede ist, der diesen Kopf zertreten wird, dieser Schlange, wird jedoch im Zuge des Zertretens selbst verwundet werden. Und nach diesem ersten Versprechen in 1. Mose 3, Vers 15, also ganz am Anfang der Bibel, gleich nach dem Sündenfall erfahren wir, immer mehr Details und auch tiefgründige Einsichten in Bezug auf den Charakter und auch den Auftrag des Messias. Wer ist es denn? Was wird er tun? Wie wird er sein? Und Moses sagte zum Beispiel voraus, dass der Verheißene als Prophet und als ein Opfer für die Sünde in unsere Welt kommen würde. Das wusste schon Moses damals. Der König David zum Beispiel prophezeite, dass der Messias grausame Misshandlungen erleiden und im Stich gelassen werden würde. Und wenn wir weitergehen in der Geschichte, kommen wir zum Propheten Jesaja. Jesaja stellt ihn, also den Messias, als leidenden Diener und gewaltlosen Revolutionär dar, der eine nicht aufzuhaltende Gerechtigkeitsbewegung beginnen würde. Und bei den anderen Propheten können wir immer lesen und auch in den Visionen, die sie hatten, in den Symbolen, in den Liedern, im gesamten Alten Testament finden wir dieses Geheimnis des Versprochenen Einen, der kommen und die erlösende Liebe Gottes für die Menschen offenbaren und damit auch die Urlüge von Satan im Hinblick auf Gottes Charakter endlich aufdecken würde. Er würde beweisen, dass Gott doch gerecht ist, dass Gott doch liebend ist. Denn das ist eine der Sachen, wogegen Satan von Anfang an wetterte. Nun, wann ist aber dieses Kommen? Zeigt uns die Bibel auch vielleicht konkretere Momente dieser Ankündigung? Nun, ja, der Prophet Daniel, er hat einiges an Informationen dazu bekommen, zu diesem Versprechen, zu diesem Verheißenen, von dem die Rede war. Der Prophet Daniel erlebte nach der Verschleppung der Israeliten, der Juden, in der Stadt Babylon. Die böse Stadt Babylon. Und er sagte 600 Jahre vor Jesus voraus, wann dieser Messias öffentlich auftreten würde, um sein Erlösungswerk dann als ein Erretter zu beginnen. Er sagt außerdem auch voraus, wann er gekreuzigt werden würde. Selbst so weit geht er. Ich möchte mit euch gemeinsam die Prophezeiung in Daniel Kapitel 9 lesen. Ich habe sie auch mal hier an die Wand geworfen, das ist ein schönes Stück. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, auch gern in eurer eigenen Bibel nochmal mitlesen. Und er sieht also eine Vision, von der er erstmal nicht so viel versteht. Und dann kommt der Engel Gabriel, der ihm das erklärt. Und er sagt Folgendes. 70 Wochen müssen für dein Volk und deine heilige Stadt vergehen. Dann erst werden das begangene Unrecht und eure Sünde hinter Schloss und Riegel gebracht, die Schuld vergeben und dein Hochheiliges geweiht werden. Du sollst wissen und verstehen, von der Zeit an, da der Befehl an die Propheten erging, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zur Ankunft eines von Gott erwählten Fürsten, werden 7 Wochen vergehen. Während 62 Wochen wird man die Stadt neu erstehen lassen und ihre besonderen Plätze und Straßen wieder aufbauen. Aber es wird eine Zeit großer Bedrängnis sein. Nach diesen 62 Wochen wird ein von Gott Erwählter vernichtet werden. Man wird ihn ablehnen. Dann wird ein Fürst mit seinem Kriegsvolk anrücken und Verderben über die Stadt und den Tempel bringen, wird dann aber in einer Flut sein Ende finden. Und bis zum Schluss werden Krieg und Verwüstung herrschen. Sie sind unwiderruflich von Gott bestimmt. Dieser Fürst wird für die Dauer einer Woche die Mehrheit des Volkes seine Beschlüsse aufzwingen. Danach wird für eine halbe Woche das tägliche Schlacht- und Speiseopfer abgeschafft werden. Stattdessen wird der Verwüster den Götzenkult einführen. Dann aber wird er unwiederbringlich vernichtet werden. So wie es schon über ihn beschlossen ist. Und damit wir uns das alles ein bisschen leichter vorstellen, habe ich hier also eine Grafik mitgebracht. Ein bisschen, damit wir uns das auch bildlich mal vor Augen halten können. Die Grafik von den 490 Jahren oder man sagt auch 70 Wochen. Der Engel Gabriel erscheint jetzt also dem Daniel und erklärt Folgendes. 70 Wochen müssen für dein Volk und deine heilige Stadt vergehen. Dann erst werden das begangene Unrecht und eure Sünde hinter Schloss und Riegel gebracht, die Schuld vergeben und ein Hochheiliges geweiht werden. Also dem Volk Israel wird ein Zeitraum gegeben, 70 Wochen wird ihnen eingeräumt, um den Bund mit Gott die Treue zu halten. In der biblischen Prophetie entspricht ein Tag einem Jahr. Das sehen wir aus unterschiedlichen Bibeltexten. 70 Wochen entsprechen also, wenn man es mal in Jahren sieht, 490 Jahre. Und Gabriel gab anschließend ein ganz bestimmtes historisches Ereignis an, welches als Anfangsdatum dieser Prophetie gilt und von welchem aus wir dann vorwärts rechnen können, um genau bestimmen zu können, wann Jesus seinem messianisches Handeln beginnen wird. Und das haben wir im Jahre 457 vor Christus. Nun, ich möchte einen Text mit euch nochmal anschauen. Kapitel 9, also Daniel 9, Vers 25. Von wie vielen Wochen ist hier in Vers 25 insgesamt die Rede? Wenn ihr genau zusammenzählt, haben wir einmal die 7 Wochen plus noch einmal die 62 Wochen. Macht insgesamt, wer rechnen kann, ist kein Vorteil, 69 Wochen. Aber halt, wir haben hier 70. Nun, der persische König Artaxerxes gab im Jahre 457 vor Christus, wenn wir also zurückgehen, hier zu unserer Grafik, 457 vor Christus den Befehl zum Wiederaufbau von der Stadt Jerusalem. 69 Wochen in prophetischer Zeit entsprechen 483 Jahren. Und wenn wir von 457 vor Christus nochmal 483 Jahre addieren, kommen wir staunlicherweise auf das Jahr 27 nach Christus. Hier an. So, das sind unsere 69 Wochen. Und dann bleibt uns natürlich noch eine übrig. Und in dieser einen Woche wird noch einiges passieren. Und genau in diesem Jahr, also im Jahre 27 nach Christus, tritt Jesus erstmals öffentlich als Messias auf. Der Gesalbte Gottes. Das ist, das Wort Messias bedeutet Gesalbter. Und der Engel Gabriel führt die Prophezeiung fort, indem er Daniel darlegt, dass ein Gesalbter ausgerottet wird in dieser letzten Woche. Er wird keine Hilfe finden, sagt er. Und er sagt auch, dass er stark machen wird, einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Mit anderen Worten, in der Mitte der 70. Woche, was, wenn wir 3,5 Jahre dazu rechnen, was dem Jahr 31 nach Christus entsprechen würde, wird der Messias gekreuzigt werden. Und damit das symbolische Opfersystem des Volkes Israel ein für alle Mal beenden. Und durch diese selbst aufopfernde Liebe, die Jesus am Kreuz bewies, da hielt er den Bund mit Gott, die Treue. Das, was Israel nicht schaffte, schaffte Jesus an ihrer Stelle. Damit wir das vielleicht im großen Zusammenhang sehen. Das Volk Israel war das auserwählte Volk. Was bedeutet, sie hatten eine klare Aufgabe. Aber es bedeutete auch, dass Gott mit ihnen einen Vertrag hatte. Einen Bund, eine Abmachung. Und weil sie so oft gegen ihn gingen und nach ihrem eigenen Kopf lebten, falsch lebten, sich Götzen nahmen, sagte Gott, ich möchte euch noch eine letzte Möglichkeit geben, meinen Bund zu erfüllen. Ihr werdet ab dem Aufbau von Jerusalem nochmal 490 Jahre haben, um endlich zurückzukehren von der Art und Weise, wie ihr lebt. Mit mir eine neue Beziehung aufbauen. Dazu habt ihr 70 Wochen Zeit. Er hat sie ihnen gegeben. Aber sie haben es leider trotzdem nicht geschafft. Sondern ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, was später passiert ist. Das Volk hatte die Möglichkeit, den Messias zu empfangen. Endlich zum Schluss. Und seine Treue dann dem Bund Gottes gegenüber für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Doch tragischerweise lehnten sie auch hier den Messias einfach ab. Diesmal aber endgültig. Indem sie dann ein paar Jahre später auch noch Stephanus steinigten. Hier ganz am Schluss. Denn er verkündete ihnen Christus. Stephanus kam zum Volk und hat ihn über den Messias, hat über den Messias gesprochen und gesagt, Jesus ist dieser Messias. Und das konnten sie dann überhaupt nicht mehr aushalten, steinigten ihn und somit endet beim Tod von Stephanus diese Prophezeiung von 490 Jahren. Sie hatten die Möglichkeit, Gott hat ihnen ganz viel Zeit geschenkt, sie haben es aber nicht geschafft, diesen Bund einzuhalten. Obwohl sie noch eine Hilfe bekamen zum Schluss, durch Jesus, durch Stephanus. Und damit war letztendlich dieser Bund nie mehr eingehalten worden. Zwei wichtige Teile sehen wir in der Prophezeiung. Das eine, dass Jesus ausgerottet werden würde, dass er sterben wird und dass er auch keine Hilfe finden wird. Und das zweite ist, dass durch seinen Tod er aber stark machen wird einen Bund. Diesmal aber einen neuen Bund. Einen neuen Vertrag. Und jetzt nicht nur exklusiv mit den Israeliten, sondern mit jedem, der an ihn glaubt von Herzen. Und bei diesen Satzteilen ausgerottet und keine Hilfe finden, handelt es sich um die normative biblische Sprache. Sie wurde gewählt, um diese vollständige Trennung von Gott zum Ausdruck zu bringen. Und der Begriff Bund deutet auf eine Verpflichtung hin. Gottes Versprechen einer beständigen Liebe um jeden Preis. Gott geht jetzt also einen neuen Bund ein, den er einhalten wird mit den Menschen, die sich auf seine Seite schlagen. Wir halten also fest, dass Daniels Prophezeiung voraussagt, dass Jesus, der Messias, sich freiwillig bereit erklären würde, diesen schrecklichsten Tod überhaupt zu sterben. Und zwar einen Tod in völligem Getrenntsein von Gott. Das bedeutet, die Sünden auf sich nehmen. Ganz weit weg von Gott zu sein. Und diesen Tod ist er gestorben. Für alle anderen Menschen. Dieses völlige Getrenntsein. Aber er würde das nicht für sich selbst tun, sondern erstaunlicherweise für die gefallene Menschheit. Er starb für unsere Sünden. Wie viele Bibeltexte das auch nochmal bezeugen. Und mit dieser Tat gab er der Welt vielleicht das denkbar größte und stärkste oder den stärksten und schönsten Liebesbeweis überhaupt. Komplette Selbstaufopferung für das ewige Wohl von sündigen Menschen. Was sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 16? Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Jetzt wird es schon ein bisschen praktischer, ein bisschen konkreter. Gott weiß nicht zu schade, für seine Geschöpfe zu sterben, weil er sie liebt. Und diese Liebe muss auch gelebt und gezeigt werden, nicht nur in Worten gefasst oder ausgesprochen werden. Er sagt, lebt diese Liebe mit euren Geschwistern, mit den Menschen links und rechts von euch. Was schreibt Paulus in Römer 5, Vers 8? Hier schreibt er über die Liebe von Christus zu uns. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott kommt nicht um die Ecke und sagt, hey, wenn du dich auf meine Seite stellst, wenn du dich zu mir bekehrst, wenn du nach meinen Prinzipien lebst, habe ich dich lieb. Sondern ich liebe dich immer ohne Voraussetzung. Und deshalb konnte es nur so sein, dass Jesus uns schon als Sünder geliebt hat. Dort, wo wir unserer Meinung nach vielleicht noch gar nicht erst einen Grund hatten oder ihm einen Grund gaben. Gott liebt uns grundlos. Und das ist ja das Schöne. Jeden Einzelnen von uns liebt er. Selbstlos. Und sogar so selbstlos, dass er bereit war, eben einen sehr, sehr hohen Preis dafür zu zahlen. Und ich denke, das ist so ein Stück weit das wichtigste Anliegen, das uns die Bibel klar machen möchte. Sie ist voll von Geschichten, von Daten, von Punkten, von Themen. Aber das Hauptanliegen der Bibel ist, den Menschen zu Gott zu bringen. Seinen Charakter zu zeigen. Und diese Beziehung, die ganz am Anfang kaputt gegangen ist, durch die Trennung, am Ende wieder zusammenzuführen. Wenn in der Bibel also gesagt wird, dass Gott Liebe ist, dann ist damit im Grunde gemeint, dass er allen die Treue hält. Egal, was es ihn kostet. Das freiwillige Opfer von Jesus am Kreuz ist der Beweis dafür. Und so sehen wir ein Versprechen, ganz am Anfang wurde gegeben und dieses Versprechen wurde auch eingehalten. So könnte man vielleicht auch die Bibel ganz kurz zusammenfassen. Gott sagt im Alten Testament, ich liebe dich mit einer Treue und einer nicht aufzuhaltenden Liebe, die niemals enden wird. Und im Neuen Testament beweist er dann diese Echtheit seiner Liebe im Leben und im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Und mit Blick auf Jesus sagt Paulus in den Schreiben an die Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 1, Vers 20 folgendes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Anders ausgedrückt, alles, was Gott durch die Propheten versprochen hat, ist in Jesus erfüllt worden. Das, was Gott zu tun versprochen hat, das hat er auch getan. Seine Liebe hat sich also als verlässlich, treu und auch echt erwiesen. Und deshalb, glaube ich, können wir ihm vertrauen. Wenn man etwas innehält und darüber nachdenkt, dann wird man feststellen, dass vollkommen verlässliche Liebe eigentlich der wunderbarste Gedanke ist, den man sich vorstellen kann. Der Punkt ist aber, und das ist das Gute, es gibt sie, diese Liebe. Es ist nicht nur eine Vorstellung. Und wir müssen sie nur annehmen. Ja, zu Jesus sagen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, unser Herz Gott zu öffnen. Und der zweite Schritt ist, und da müssen wir dann konsequent werden, Jesus Vorbild zu folgen. Also nicht nur Ja sagen mit dem Mund, sondern auch mit unseren Füßen, mit unseren Händen, mit unserem Leben. Jesu Vorbild zu folgen und so zu leben, wie er auch gelebt hat. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich auch dir, uns allen, dass wir verstehen, dass Jesus nicht irgendeine Theologie oder eine Religion ist. Darum geht es gar nicht. Jesus ist eine Person, mit der wir leben können jeden Tag. Doch wie jede Persönlichkeit kennengelernt werden muss, so ist es auch mit Jesus. Er muss auch kennengelernt werden. Und das geht leider nicht allein durch die Anwesenheit im Gottesdienst. Oder nur durch das Hören einer Predigt. Jesus kennenlernen können wir auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das sind nur ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel durch das Gebet oder durch das Bibellesen oder durch das Gespräch mit anderen Menschen. Beim Gebet ist es so, dass es eine, durch das regelmäßige vor allem Gebet, können wir eine innige Beziehung zu Jesus aufbauen. Und das Abgeben besonders von Sorgen, das Erbeten von Anliegen und das Zugestehen unserer Fehler im Gebet führen auch zu einer vertrauten und ehrlichen Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Deshalb kann ich nur sagen, nimm dir Zeit, besonders auch in der Woche, nicht nur am Sabbat, dafür. Ich denke, dass Gott erfahren werden will. Er lebt. Er will sich uns zeigen, das auf jeden Fall. Aber er möchte mit uns leben, ganz besonders. Und wenn du das auch so willst, dann lass es ihn wissen. Und zeige es ihm und sag es ihm. Amen.